Hallo Judy.
Hallo Philipp.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier ein bisschen quatschen können über dich und dein Leben. Wie geht's dir denn so?
Ja, mir geht's gut. Ich genieße den Sommer, muss ich sagen. Gestern waren wir am Stollenwortweiher im See schwimmen.
Ich hoffe nicht dann, wenn es gewittert hat.
Nee, das kam ja erst nachts dann. Das war sehr erfrischend.
Sehr gut. Lass uns doch mal drüber sprechen. Wo kommst du denn her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie war so deine Kindheit? Lass uns doch mal teilhaben an deinen frühen Kindertagen.
Ja, ich komme aus Kanada. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und es war eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Wir wohnten auf dem Land in so einem kleinen Fischerdorf am Meer, im Wald, wo, so wie man, glaube ich, sich Kanada vorstellt als Deutsche. Und viel draußen gewesen, viel am Wasser. Ich war dann auch später, als ich älter war in der Highschool, Kajak-Guide. Also habe ich Tagestouren gemacht mit Touristen zwischen den Inseln. Und das war natürlich ein Traumjob für einen junger Mensch, eine junge Menschin. Einen jungen Menschen.
Genau.
Genau.
Du hast gerade gesagt, Highschool. Ist das genau dasselbe wie hier in Deutschland, dass man Grundschule hat, dann auf die weiterführende Schule geht, Klasse 5 bis 12, Abitur macht und dann ist man durch? Oder ist das anders in Kanada?
Also es ist schon anders. Wir haben nicht diese Einteilung von Real, Hauptreal und Gymnasium. Alle machen Highschool, alle machen die, also es sind 13 Jahre, es geht nur bis Grade 12, aber das erste Jahr ist so quasi null. Und ab in den letzten drei Jahren, also 10, 11, 12, kann man sich eigentlich Fächer ziemlich auswählen. Also ob man jetzt Chemie oder Physik macht oder es gibt dann auch schwere Mathe und leichtere Mathe und sowas kann man sich aussuchen. Aber im Prinzip machen alle das Gleiche, alle machen ihren Highschool-Abschluss. Und dann geht's weiter, entweder aufs College oder Uni oder nicht, oder?
Du hast davon gesprochen, dass ihr auf dem Land aufgewachsen bist, so im Wald und wie man sich so eine Einöde und Kanada als Deutscher vorstellt. Hattet ihr dann auch Tiere, die ihr aufgezogen habt, oder einfach nur so kleine Holzhütte blockmäßig im Wald?
Wir hatten eine Holzhütte, die war relativ groß, würde ich sagen. Mein Vater ist Architekt, deswegen hat er selbst uns ein Haus entworfen für unser Grundstück. Wir hatten zwei Katzen, mehr nicht, weil meine Eltern halt beide viel gearbeitet haben, auch in der Stadt. Also die hatten eine Stunde Fahrt zur Arbeit jeden Tag und dann eine Stunde zurück. Und in Kanada geht auch die Schule bis 3:30 ging sie, glaube ich, immer. Also man ist irgendwie den ganzen Tag weg und dann kommt man nur abends zurück. Deswegen war für uns Tiere nicht praktikabel, aber viele Nachbarn hatten Hühner und meine Nachbarn tatsächlich, die hatten auch Pfaue und Fasane und die Fasane haben sie auch freigelassen und die rennen jetzt wild rum im Wald. Wir haben ganz viele, die sind ganz witzig, weil die rennen immer ums Haus rum und klopfen dann an die Glastüren. Ich glaube, weil sie ihre Reflexion sehen und wollen kämpfen, aber das war immer lustig, wenn man abends irgendwie Fernsehen guckt und dann hört man so tick, 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 tick und dann haut da so ein Fasan mit dem Schnabel gegen die Glastür.
Wie ging es für dich denn nach der Highschool weiter? Also was hast du danach gemacht? Bist du in Kanada geblieben? Hast du studiert? Was hast du getan?
Ich wusste überhaupt nicht, was ich will nach der Highschool. Und es wurde auch ziemlich viel Druck gemacht, schon in der 11. Klasse, sich schon für Unis zu bewerben, damit man direkt nach der Schule einen Platz bekommt. Aber da ich überhaupt nicht wusste, was ich studieren will und da das Studium in Kanada auch relativ teuer ist, wollte ich das nicht tun. Und habe mich dann erstmal entschieden zu reisen. Und da gab es von Kanada aus, vom Staat, ein Programm, das heißt Canada World Youth. Das ist so ein Austauschprogramm. Also das ist dann eine Gruppe von 9 Kanadier und 9 jungen Menschen aus dem Austauschland. Und man verbringt dann 6 Monate zusammen, 3 Monate in dem Austauschland und 3 Monate dann in Kanada, in irgendeinem Ort. Und das habe ich dann gemacht. Da war ich dann 3 Monate in der Ukraine. Und dann 3 Monate an der Westküste von Kanada. Also ich komme von der Ostküste, also es war auch ganz neu für mich dort. Und da macht man unterschiedliche Projekte im Ort und lernt viel über die Austauschkultur. Und das war ganz toll, das waren dann 6 Monate. Dann kam ich zurück und habe bei meinem Kajakjob da gearbeitet, nochmal im Sommer. Und dann bin ich nach Neuseeland geflogen. Alleine dieses Mal. Für 8 Monate war ich dann dort. Und da habe ich auch 2 Deutsche kennengelernt, mit denen ich dann ein bisschen gereist bin.
Und wie ging es dann nach Neuseeland weiter, als du wieder zurückkamst?
Dann war ich wieder kurz zu Hause bei meinen Eltern und dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Ich hatte damals, also meinen Ex-Freund, und der war Deutscher, und dann bin ich mit ihm nach Heidelberg gezogen und dann wollte ich anfangen, in Deutschland zu studieren, auch weil es hier für mich als, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und kann hier auch studieren, dachte ich zumindest, und habe mich dann beworben an unterschiedlichen Unis und habe dann aber erfahren, dass ich mit meinem kanadischen Highschool nicht berechtigt bin, in Deutschland zu studieren. Das wird hier nicht anerkannt. Und dann musste ich erstmal 2 Semester, das ging an der Uni Heidelberg, das heißt Studienkolleg machen. Das ist einfach eine Klasse von ganz vielen Leuten mit einem ausländischen Schulabschluss. Und dann hat man, ich glaube, man würde das sowas wie Fachabitur nennen. Also ich dürfte jetzt keine Medizin studieren in Deutschland, aber Kultur, Geisteswissenschaften, sowas darf ich machen.
Schön. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe hier einen kleinen Topf voll mit kleinen Zettelchen. Etwas privatere Fragen, damit wir dich besser kennenlernen. Und am besten ziehst du einfach mal einen Zettel, liest die Frage kurz vor und haust einfach mal raus.
Ja. Was ist das spannendste Gebäude, in dem du je warst? Schöne Frage. Da fällt mir direkt ein, der Bundestag tatsächlich, weil ich da vor kurzem, mein Freund und ich, wir haben einen Bekannten da, der dort arbeitet, und der hat uns eine Führung gegeben. Jetzt während Corona-Zeit war das ganz spannend, weil da natürlich keine Touristen waren. Und es besteht ja aus 3 Gebäuden. Wir waren dann in 2 im Reichstag zum einen und da oben in der Kuppel dann ganz alleine in dieser Glaskuppel mit dieser Spiegelkarotte. Das war also sehr, sehr cool, und auf diesem großen Dach, und dann hat er uns auch die ganzen Säle gezeigt, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, und naja, diese Säle kennt man ja auch aus dem Fernsehen irgendwie, immer aus den Nachrichten, und dann das mal live zu sehen war ziemlich spannend, ja.
Cool.
Und,
ja. Weil du die Frage gerade gezogen hast, lass uns doch einen perfekten Übergang zu dem machen, was du hier tust. Du bist Bühnenbildassistentin, ja, hier am Nationaltheater. Wenn wir gerade von Gebäude oder Raum sprechen, wie bist du denn nach deiner ganzen Reiserei von Ukraine, Neuseeland, wieder zurück nach Kanada, wie bist du denn dann zum Studium hier in Deutschland, oder was hast du überhaupt studiert, und wie ging es denn dann für dich hier in Deutschland weiter?
Ja, ich hatte immer mit Kunst zu tun als Kind, weil mein Vater Architekt ist und meine Mutter ist Textildesignerin, und die arbeitet auch an einer Kunstuniversität in Halifax in Kanada und leitet dort die Textilabteilung, und da war ich auch ganz oft als Kind. In den Sommerferien musste sie arbeiten, da hat sie mich mitgenommen, in irgendeine Ecke gesetzt mit Stoff und Fäden und Wolle, und ich habe mich dann da einfach den ganzen Tag beschäftigt. Oder mein Vater hat mich mitgenommen in sein Büro und hat mich an einem riesen Schreibtisch, das fand ich immer spannend, diese Architektenschreibtische mit ganz vielen speziellen Werkzeugen und so, und da habe ich dann gemalt oder irgendwelche komischen Lineale ausprobiert und so. Aber tatsächlich hatte ich sehr wenig mit Theater zu tun, weil, naja, in unserem Dorf gab es kein Theater. In der Schule habe ich mitgemacht, immer in Theater-AGs, da haben wir immer Musical gemacht. Aber so richtig Theater, wie man das in Deutschland kennt, habe ich als Kind nicht erlebt. Und deswegen wusste ich eigentlich will ich in die Kunst gehen, aber es war noch nicht ganz klar, in welche Richtung. Und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt, für einen Kunstplatz zu bewerben, weil, ja, man hat irgendwie Respekt davor, man muss ein Bewerbungsgespräch machen, man muss eine Mappe einreichen, und dann denkt man, bin ich überhaupt gut genug und ich kann doch nichts und so. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich immer noch nicht getraut, tatsächlich, nach diesem Studienkolleg, und habe mich dann erstmal für Ethnologie beworben in Heidelberg an der Uni. Und das habe ich auch ein Jahr lang studiert dort, und das war sehr interessant, also es hat mir gefallen, aber es war sehr theoretisch, und es war einfach, ich habe gemerkt, ich muss was mit meinen Händen machen, ich will doch irgendwie in die Kunst gehen, und Eine Freundin von meiner Mutter ist Kostümbildnerin, aber für Film in Kanada. Und mit der habe ich dann ziemlich viel gesprochen auch und fand es sehr, sehr spannend, diese Mischung aus abstrakter Kunst und aber auch Recherche. Und wenn es ein historisches Stück ist, dass das auch irgendwie ein bisschen stimmen muss mit der Zeit. Und war ziemlich auf Kostüm fixiert tatsächlich. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich will mich jetzt für Kostüm bewerben, aber in Deutschland, und dafür brauche ich aber eine Mappe, um mich zu bewerben. Und dann habe ich ein Jahr lang an der Uni von meiner Mutter, also bin ich zurück nach Kanada und habe dort unterschiedliche Kurse gemacht, Zeichnen und Mode und Nähen und sowas, und habe eine Mappe zusammengestellt und habe mich währenddessen in Deutschland beworben, in Berlin und in Hannover. Und dann gibt es eine Eignungsprüfung, da wurde ich dann zugelassen, und das ist sehr aufregend. Und genau, in Berlin kam ich nicht weiter, da bin ich nicht angenommen worden, aber in Hannover habe ich eine Stelle bekommen. Allerdings nicht für Kostüm, sondern für Bühnenbild, weil da ist der Studiengang, der ist getrennt, aber dann doch irgendwie sehr zusammen. Und dann hat mich der Bühnenbildprof am Tag nach der Prüfung angerufen und hat gesagt, ja, für Kostüm hat es leider nicht gereicht, aber wenn du Bühnenbild studieren möchtest, würde ich dich annehmen, und nach einem Jahr kannst du dann entscheiden, ob du doch lieber zu Kostüm rüberwechselst oder bei Bühne bleibst. Und da habe ich gesagt, natürlich, super, gerne. Habe bei Bühne angefangen und es hat mir super gefallen und dann bin ich da geblieben.
Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie diese Eignungsprüfung für Kostüm ausgesehen hat? Also musste man dann was vorschneidern und was an eine Puppe dran packen oder so? Oder wie kann man sich so eine Eignungsprüfung vorstellen?
Ja, nee, das ist gar nicht so konkret. In Hannover war das so, dass man die Mappe hingeschickt hat per Post, und dann hat man einen Brief bekommen, ob man zur Prüfung eingeladen ist oder nicht. Und dann war das ein paar Wochen später und dann ging das einen Tag, und man hat mit diesem ersten Brief auch eine Aufgabe bekommen, die man dann fertig machen musste bis zum Tag der Prüfung. Das war bei mir, es ging um digitale Kunst oder digitale Zukunft, irgendwie sowas. Und das, also ein großes Thema. Und da musste man eine Aufgabe oder irgendwas vorbereiten. Und dann kam man da hin und dann gab es noch eine Aufgabe vor Ort, an dem man den ganzen Tag gearbeitet hat. Und dann wurde man in Vierergruppen rausgeholt, um diese erste Aufgabe zu besprechen und einfach ein Bewerbungsgespräch quasi. Also die haben ein bisschen vom Studiengang erzählt, man hat ein bisschen von sich erzählt, warum will man studieren, warum Hannover, solche typische Fragen. Und am Ende des Tages hat man dann eine Note bekommen und dann einfach die besten Noten kamen dann weiter. Aber in Berlin war das ganz anders, da hat man die Mappe persönlich hingebracht am ersten Tag morgens. Dann haben sie tagsüber das alles angeguckt, abends kam man wieder und entweder man hat die Mappe zurückbekommen, das bedeutet, man ist nicht weiter, oder man hat einen Zettel bekommen mit Infos zu den nächsten 3 Tagen und dann war man zur Prüfung eingeladen. Und diese Einladung habe ich auch bekommen und die Prüfung ging 3 Tage und da ist der Studiengang Kostüm und Bühne, also man studiert beides und man hat eine Bühnenaufgabe bekommen, eine Kostümaufgabe, aber das war nur Zeichnen, also ein Raum zeichnen, Figuren zeichnen und irgendeine dritte Aufgabe, weiß ich gar nicht mehr. Und da gab es auch 3 Gespräche, glaube ich, aber Einzelgespräche. Und ja, das war eine Nummer heftiger als Hannover, fand ich. Also 3 Tage ist auch sehr, sehr anstrengend und extra nach Berlin zu reisen und dann gar nicht angenommen werden oder so. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, man hat sehr viel gelernt und ja.
Und dann hast du in Hannover Bühnenbild studiert.
Genau, dort heißt es Szenografie, aber es ist Bühnenbild, genau, und da, aber nur für Theater. Also es gibt auch Studiengänge Szenografie, wo auch Film mit dabei ist oder...
Was gehört denn alles zu einem Szenografiestudium dazu? Also du hast gesagt, Räume zeichnen, Räume, irgendwelche Bühnenbilder vielleicht entwerfen oder so. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, da gehört noch viel mehr dazu. Ja. Szenografie ist für mich so ein Begriff, da kann ich nicht alles zuordnen oder beziehungsweise bestimmt fehlt mir einiges und ich wüsste gar nicht, dass das auch dazu gehört. Kannst du da mal?
Ja, also der Studiengang geht 4 Jahre, also 8 Semester und die ersten 2 Semester sind... Ja, Grundkurse, sage ich mal. Also da ist man mit allen Studiengängen zusammen, also auch mit Kostümen, aber auch mit Modedesign und Produktdesign und Kommunikationsdesign gab es da auch. Und das sind dann einfach Malen, Zeichnen, Theatergeschichte hatten wir, glaube ich, auch eine Vorlesung. Und ja, eigentlich Basics in Kunst, sodass alle irgendwie auf einen Stand sind. Und dann ab dem dritten Semester geht es dann in die einzelnen Fächer. Und da hatten wir, da haben wir immer jedes Semester ein Stück bekommen. Und dazu gab es dann, haben wir einen Entwurf gemacht über das ganze Semester. Und dann gab es andere Kurse wie CAD-Zeichnen, also technische Zeichnungen. Was ist eine technische Zeichnung? Wie macht man das? Wie bemaßt man diese ganzen Sachen? Dann gab es auch Beleuchtung. Da hatten wir eine Beleuchtungsmeisterin aus dem Opernhaus in Hannover. Die kam jede zwei Wochen oder so und hat einen Kurs mit ihr. Das war auch ganz toll, weil wir dann auch Führungen natürlich bekommen haben im Opernhaus in Hannover. Und da wirklich, das ist auch eine tolle Bühne. Und
cool.
Was gibt's noch? Ja, Bühnentechnik, das war auch mit der Leiter der Werkstätten aus der Oper in Hannover, der hat bei uns Bühnentechnik gemacht, also der hat uns über Materialien gelehrt und Bühnenmaschinerie, was kann eine Bühne, unterschiedliche Bühnen angeguckt, da auch ein bisschen die Geschichte von der Bühnentechnik. Und dann gibt's auch Kurse wie Dramaturgie, das war immer begleitend zu den Entwurfskursen. Und am Ende gibt es dann immer eine große Präsentation und man konnte auch immer mit den Kostümern zusammenarbeiten. Also wenn man so ein volles Konzept ausarbeiten wollte, konnte man sich mit jemandem zusammensetzen und da dann auch. Das fand ich auch immer spannend, das habe ich gerne gemacht, das dann Modell abzufilmen und dann auch Leute im Kostüm zu filmen vor einem Greenscreen und die dann ins Modell zu platzieren. Und das hat dann... Ja, das macht das Modell so lebendig. Das cool. Hat immer Spaß gemacht, ja.
Schön. Möchtest du noch ein Zettelchen ziehen?
Ja, okay.
Okay.
Was steht ganz oben auf deiner Bucketliste? Ich würde sagen Reisen. Oder meintest du berufliche Bucketliste?
Ist nicht definiert. Das, was du auf deiner Bucketliste noch drauf hast. Was du noch machen möchtest.
Es gibt so viele spannende Länder und so viele spannende Kulturen, die so unterschiedlich sind von unserer. Und ich meine, gut, ich kenne jetzt die kanadische und die deutsche recht gut, aber die sind, klar gibt es Unterschiede, aber die sind jetzt doch relativ, also es ist nicht Riesenunterschiede jetzt zwischen Kanada und Deutschland. Aber so ganz, ganz, und auch Neuseeland, als ich da war, ist es relativ, also nicht so ganz anders, die Natur ist anders, aber so. Aber ja, Asien fände ich ganz spannend, weil ich glaube, das ist ganz, ganz anders als bei uns oder Südamerika, Lateinamerika. Weil ich glaube, dass man da auch für sich viel, naja, man ist so fest in seiner Routine und so funktioniert das und so lebt man und so geht man mit Menschen um und alles. Und wenn man einfach eine andere Kultur erlebt, und ich so richtig erleben, nicht einfach nur hinreisen eine Woche, Touri-Orte so, aber irgendwie, deswegen fand ich diesen Austausch so gut in der Ukraine, weil man in der Gastfamilie gelebt hat und gewohnt hat und
die Kultur erlebt hat.
Ja, und da gibt es noch viel zu entdecken.
Schön. Jetzt haben wir ja von dir gehört, dass du Szenografie studiert hast, 4 Jahre lang, 8 Semester.
Wie naja. Ich bin nicht fertig.
Ach, du bist noch dabei. Du bist noch dabei. Guck mal.
Ich bin noch dabei.
Du bist noch dabei, okay. Wie lange musst du noch? Wie lange hast du noch?
Eigentlich habe ich nur noch 2 Kurse und dann halt Bachelorarbeit.
Und dann hast du dein Szenografiestudium hinter dir.
Dann hätte ich das abgeschlossen, ja.
Okay. Und wie genau bist du hier nach Mannheim gekommen? Wie war dein Weg von Hannover, von deinem Studium, dann hierher?
Im Studium gibt es im 5. Semester das Pflichtpraktikumssemester und da habe ich das erste Praktikum an der Komischen Oper in Berlin gemacht und dann mein 2. Praktikum war hier in Mannheim in der Oper bei Orpheus in der Unterwelt und es hat mir sehr gefallen und ich kam auch wohl ganz gut an und dann wurde eine Stelle frei zur nächsten Spielzeit und dann wurde ich gefragt, ob ich die Stelle nehmen möchte und habe dann viel überlegt, weil ich halt noch mit dem Studium war, aber ich dachte, Da lerne ich ganz viel beim Assistieren, richtig im Theater sein, da lerne ich Leute kennen. Und ich habe gehofft, und es hat auch sogar funktioniert, dass ich ein bisschen parallel studieren kann. Jetzt bei Corona hat es ganz gut funktioniert, ehrlich gesagt, weil Kurse online waren, konnte ich das von hier aus machen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich es weitermache. Aber
geht's jetzt präsenzmäßig in Hannover wieder los?
Ja, denke mal.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du während deines Studiums hier angefangen hast, um Erfahrungen zu sammeln, um einfach mal mitten ins Geschehen zu gehen, um zu wissen, wie es hier in der richtigen Arbeitswelt läuft. Wie sieht denn dann dein konkreter Arbeitsalltag hier als Bühnenbildassistentin aus? Was sind so deine Aufgaben? Was machst du gerne, was machst du nicht gerne? Was gehört dazu? Was würdest du lieber in die Tonne kloppen?
Oh, sowas kann ich nicht sagen. Aber ja, was macht eine Bühnenbildassistentin? Wir sind zu zweit in der Oper und wir teilen uns die Produktionen dann auf im Laufe der Spielzeit. Das heißt, wir sind für ja in der Regel 4 Produktionen pro Spielzeit begleiten wir. Und bei uns geht das los mit Bauprobenvorgespräch, heißt das. Das ist das erste Mal, wo wir den Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerin treffen von einem Stück. Und da wird auch zum ersten Mal das Bühnenbild vorgestellt, auch den Werkstätten und der Produktionsleiter und der Technik und meistens bringen die ein Modell mit von dem Bühnenbild und Fotos und dann erzählen sie ein bisschen zum Konzept und dann wird gesprochen, darüber gesprochen, wie könnte man das auf die Bühne bringen, ist es möglich, auch finanziell oder kann man das nicht möglich machen, in der Regel geht das immer, also das Haus probiert schon alles möglich zu machen und dann 2 Wochen später geht es dann zur Bauprobe, das ist auf der Bühne, wird dann das Bühnenbild markiert, also die Größen werden ausprobiert. Wenn die Bühne fahren soll, bühnentechnische Sachen, wird das auch ausprobiert. Wo kommt das Orchester hin, wird ausprobiert. Und meine Aufgabe bei der Bauprobe ist zu gucken, dass zum Beispiel das Modell da steht. Ich unterstütze die Technik, wenn sie Fragen haben. Ich bin quasi das Bindeglied zwischen Bühnenbildner und Regisseur auch und die Technik, also das Haus. Und wenn die Kunst oder das Regie-Team Fragen hat, läuft es oft über mich und dann weiß ich, wo ich mit der Frage hin muss. Ist das jetzt eine Frage für die Werkstätten? Ist das eine Frage für den Bühnenmeister? Und während der Bauprobe werden dann ganz viele Sachen ausprobiert und das schreibe ich dann mit. Also ich schreibe Protokoll, dass das alles aufbewahrt wird und wenn Entscheidungen getroffen werden, dass ich das alles protokolliere. Dann ein paar Wochen später geht's zur Planabgabe, heißt das. Da hat dann der Produktionsleiter Zeichnungen gemacht, technische Zeichnungen, wie man das Bühnenbild bauen könnte. Und da kommt man nochmal zusammen mit den Werkstätten und mit dem Bühnenbildner und Produktionsleiter und da bin ich auch dabei. Und dann bespricht man konkret, wie können wir das bauen, wie soll das aussehen, was für Materialien sind gewünscht. Und da werden auch Materialproben gezeigt und da schreibe ich auch Protokoll und schreibe alle wichtigen Daten und Infos auf. Danach gibt es noch ziemlich viele Fragen, also Sachen, die nicht funktionieren werden oder die man nicht bauen kann. Dann geht der Bühnenbildner nochmal nach Hause und überlegt und dann gibt es nochmal Änderungen. Da gibt es nochmal eine Besprechung mit den Werkstätten, da bin ich auch dabei, schreibe Protokoll. Und dann geht das Bühnenbild in die Werkstätten und es wird gebaut. Und da bin ich auch unterstützend für die Werkstätten und für den Bühnenbildner, dass ich halt am Haus bin. Und weil die Bühnenbildner, die kommen ja meistens nicht aus Mannheim, die kommen von außerhalb für eine Produktion, arbeiten auch an anderen Produktionen in der Zeit. Und wenn die Werkstätten Fragen haben, kommen sie zu mir. Wenn die Bühnenbildner Fragen haben, kommen sie zu mir. Und es ist viel Organisation und Recherche auch, wenn Möbel gebraucht werden. Wo können wir die Möbel herhaben? Oder können wir das bauen? Oder gibt es das auf eBay oder solche Sachen? Und dann gehen die Proben los. Dann ist die Konzeptionsprobe. Das ist, da wird das Konzept vorgestellt für das ganze Haus. Also die Sänger sind da zum ersten Mal. Und da baue ich Modell auf, hänge Fotos auf, gucke, dass alles schön aussieht für die Konzeption und dann gehen die Proben los. Und bei den Proben betreue ich die Probebühne, also ich muss das Bühnenbild markieren. Also wir proben immer auf einer Probebühne, die ist also kleiner als die richtige Bühne und wir haben noch nicht das Originalbühnenbild, weil das noch gebaut wird. Und da muss das halt markiert sein und da muss ich dann auch mit der Technik gucken, wie kann man das sinnvoll markieren, dass man auch Umbauten relativ schnell hinbekommt bei den Proben. Und da muss ich dann auch dokumentieren, wenn sich die Bühne bewegt, gibt es Umbauten, wo müssen die Requisiten eingerichtet werden, wo müssen die Möbel eingerichtet werden. Das muss ich alles wissen. Und dann geht es irgendwann auf die Bühne mit dem Originalbühnenbild und da geht es dann richtig los, dass ich dann der Bühnentechnik und dem Inspizienten sagen muss, wo es lang geht. Wo muss alles hin? Wann muss sich was bewegen? Was muss passieren? Und dann bin ich bei den ganzen Endproben dabei, um das alles zu begleiten bis zur Generalprobe. Und im besten Fall bei der Generalprobe funktioniert alles perfekt und mein Job ist getan und dann bin ich fertig.
Dann bist du
und
weg.
Bei der Premiere kann ich im Zuschauerraum sitzen und das Stück genießen. Und oft auf der Bühne, was heißt oft, manchmal funktioniert etwas nicht oder manchmal gehen Sachen auch kaputt oder so, muss dann wieder in die Werkstatt, das muss ich dann auch organisieren und gucken, okay, wer kann das machen, wann vor allem, wann brauchen wir das Bühnenbildteil, vielleicht bei der Probe, wann kann es 2 Tage fehlen. Solche Sachen muss man auch koordinieren in Absprache mit den ganzen Gewerken.
Und wie kann ich mir das zeitlich vorstellen? Du hast davon gesprochen, ihr habt irgendein Bauprobenvorgespräch, dann ist Bauprobe, dann ist Werkstattabgabe, dann ist Probebühne. Wie ist das in einem zeitlichen Rahmen einzuordnen? Also wie lange machst du an so einer Produktion rum oder von Tag 1 bis Tag Ende? Wie kann man sich vorstellen, wie lange ist das?
In der Regel würde ich mal sagen, vom Bauprobenvorgespräch bis zur Premiere so ein Dreivierteljahr ungefähr. Manchmal einen Monat mehr, manchmal einen Monat weniger. Vor allem jetzt bei Corona war alles durcheinander. Da sind Stücke, die schon viel länger dabei waren oder die jetzt kurzfristig dazu kamen. Aber in der Regel ein Dreivierteljahr. Weil ja auch die Werkstätten das bauen müssen. Und das dauert natürlich auch ein bisschen. Und deswegen die ganzen Besprechungen passieren halt schon ordentlich vorher. Aber es auch heißt, dass das Regie-Team natürlich auch, die sind ja dann noch viel früher mit dem Konzept beschäftigt. Das heißt, man hat immer, eigentlich immer, also man ist in Proben von einem Stück und dann geht aber schon das nächste Stück für die nächste Spielzeit los mit Besprechungen. Also da arbeitet man oft auch parallel.
Das ist immer ein fließender Übergang sozusagen.
Genau.
Wird nicht langweilig.
Nö.
Sehr gut. Was gefällt dir denn an deinem Job besonders gut? Und was kannst du überhaupt nicht leiden?
Mir gefällt gut, dass es immer so unterschiedlich ist. Weil jedes Team, jedes Regie-Team ist ganz anders. Und jedes Bühnenbild ist ganz anders. Und man hat immer neue Herausforderungen. Und es macht Spaß, Lösungen zu finden mit den Zuständigen. Ja, im Prinzip mag ich nicht, dass es immer so unterschiedlich ist, weil das ist auch sehr anstrengend, dass man nie weiß. Also es gibt keinen normalen Tagesablauf. Es ist nicht, okay, ich komme jetzt um 10 ins Theater und um 16 Uhr bin ich fertig. Nee. Man kommt um 10 ins Theater und um 23 Uhr geht man teilweise nach Hause. Also es gibt dann auch Zwischenproduktionen natürlich auch Zeit, wo ich gar nicht ins Theater kommen muss, weil ich gerade keine Produktion habe.
Ja.
Da hat man dann auch viel frei. Aber bei einer Produktion ist es auch, man kann den Tag nicht planen, weil dann kommt noch eine Besprechung schnell dazu oder man trifft dann jemanden, mit dem man das noch besprechen muss oder der hat noch eine Frage. Und also es ist schwer, dann privat irgendwie irgendwas zu planen in der Zeit. Aber man weiß das und dann blockt man eigentlich sein Leben für diese paar Wochen, wo man probt. Und dann ist das so und das ist eigentlich voll in Ordnung.
Schön. Zieh doch noch ein Zettelchen.
Welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden? Ja, darf ich das sagen?
Ja, du darfst alles sagen.
Ja, manche Arten von klassischer Musik, von Oper, sind nicht so meins, muss ich sagen. So barocke Musik zum Beispiel mag ich, ist nicht so mein Fall, muss ich sagen.
Cembalo stört
dich. Ja, sehr. Nicht mein Lieblingsinstrument. Wobei ich sagen muss, live ist es fast immer schön. Also Aufnahmen sind... Ja, ich höre auch nicht wirklich klassische Musik zu Hause dann auf CD, aber live ist, ja.
Ich meine, du hast ja genug klassische Musik hier auf der Arbeit.
Ja, genau.
Dann noch zu Hause.
Muss man sich zu Hause. Ja. Und was mir auch nicht gefällt, ist so Heavy Metal, so, wo sie so schreien. Das verstehe ich nicht.
Das muss
nicht
sein.
Nee.
Ich verstehe. Ja. Jetzt haben wir über dein Studium, über deinen Weg nach Mannheim, über deinen Arbeitsalltag hier und deine Aufgabe gesprochen, was du hier machst. Wie würdest du denn den perfekten freien Tag beschreiben oder was machst du zum Ausgleich, zum Arbeitsausgleich? Was entspannt dich, wenn du mal wieder so ein, wie du es vorhin gesagt hast, 4 Wochen Dauerstress von 7 bis 23 Uhr hast? Was machst du so?
Was mache ich so? Ich wandere sehr gerne. Ich wurde auch als Kind viel gezwungen zu wandern und inzwischen liebe ich's. Und ja, hier kann man tatsächlich ganz gut wandern von Mannheim aus, weil die Pfalz ist direkt dort, der Odenwald ist direkt da. Ja gut, am Fluss wandern wird man es vielleicht nicht nennen, aber spazieren in der Natur. Ja. Ich finde Mannheim ist toll, vielleicht nennt man es eher spazieren, was man hier in Mannheim tut, aber es gibt viel Wald und viel Wasser und ich fühle mich hier ganz wohl. Und wenn ich einen Tag habe, dann entweder wir fahren irgendwo in den Wald und gehen dort wandern oder wir sind hier gemütlich und legen uns auf eine Wiese irgendwo. Ich pflege auch sehr gerne meinen Balkon. Ich habe einen sehr, sehr kleinen Balkon, aber der ist voll mit Blumen. Ich glaube, eine Blume würde da gar nicht mehr drauf passen. Das mache ich auch sehr gerne. Ja.
Schön. Jetzt bist du ja hier am Nationaltheater Bühnenbild Assistentin. Ist es so, dass man als Assistentin auch eigene Bühnenbilder entwirft oder dass man selbst bei einer Produktion das Bühnenbild macht und dafür zuständig ist oder ist es nur ein assistierender Job oder macht man auch eben eigene Sachen?
Ja, man macht auch eigene Sachen. Das ist ja auch dann das Ziel. Also man will nicht für immer assistieren. Oh, manche wollen vielleicht für immer assistieren, ich will das nicht unbedingt. Das ist ein super Einstieg, weil man ja, das Theater einfach kennenlernt. Man merkt, wie funktioniert ein Theater und wer sind diese ganzen Menschen hinter der Bühne, die das möglich machen. Und man lernt auch Leute kennen, die, mit denen man vielleicht später zusammenarbeiten kann. Jetzt vor kurzem die Premiere Eugen Onegin, da durfte ich die Bühne übernehmen, sag ich mal. Das war eine Whitewall-Oper. Aber da hatte ich auch Mitspracherecht, das war ganz schön, auch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe vom Haus. Und außerhalb von Mannheim in Köln, an der Kammeroper Köln zum Beispiel, habe ich jetzt 4 Produktionen schon hinter mich gebracht. Deutsch. Da hatten wir auch tatsächlich vorgestern eine Premiere. Das war eine Familienoper, die chinesische Nachtigall. Die haben wir während Corona inszeniert und gemacht. Da habe ich Kostüm auch gemacht und Bühne. Kam wohl sehr gut an. Ich konnte nicht dabei sein. Aber und hier in Mannheim habe ich jetzt vor kurzem meinen Kontakt zum Oststadttheater bekommen, wo ich jetzt wohl auch 2 Stücke begleiten werde als Bühnenbildnerin, die in der nächsten Spielzeit rauskommen sollen.
Cool.
Das ist natürlich auch schön, direkt hier in Mannheim auch andere Theater kennenzulernen.
Willst du zum Abschluss noch ein Zettelchen ziehen?
Welches ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Ich weiß leider nicht, wie der Film heißt, aber das ist ein Film, der kommt aus Neuseeland, glaube ich. Und ich glaube, das sollte so ein Horror-Comedy-Film sein, dass so Schafe, die irgendwie Zombie-Schafe, die ich habe nur so Schafembryos im Glas vor Augen und die platzen dann irgendwie raus und werden ja zu Zombies.
Ja, okay.
Aber ja, doch irgendwie lustig, aber ein bisschen sinnlos.
Trash.
Ja.
Einfach nur Trash.
Ich glaube, ich habe es aber sogar 2-mal geguckt, weil es ist ja dann doch lustig am Ende. Ja.
Und den besten Film oder den Film, den du...
Oh, mein Lieblingsfilm ist Little Miss Sunshine. Das ist ein Comedy-Film über eine Familie, die da will das Mädchen so ein Beauty-Pageant machen, also Beauty-Queen für Kinder. Aber die ist jetzt nicht so die typische Schönheit und dann fährt ihre ganze Familie in so einem VW-Bus durch USA, um nach Kalifornien zu kommen für dieses Wettbewerb und da passieren ganz viele lustige Sachen und Ja, super Film.
Schön. Dann, Judy, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe dann doch noch einiges rausgefunden, was ich gar nicht über dich wusste. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ja. Danke.
Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder bei der Nullgasse. Bis dann.